Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Mittwoch, der 22. Dezember. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Erinnern, um zu vergessen, der lange Schatten der argentinischen Militärdiktatur. Gespaltenem Land droht Bürgerkrieg, die Ursprünge der Auseinandersetzungen in Elfenbeinküste. Und nach vielen Jahrzehnten kommt die Rechnung, biologische Invasionen belasten künftige Generationen. Amik Chayen Makai, Shantiti Debi.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Wie Amnesty International soeben bekannt gegeben hat, wird sie ab März 2011 eine neue Geschäftsführerin haben. Manon Schick übernimmt diesen Posten von Daniel Bolomé. Manon Schick ist ein langjähriges Mitglied der Menschenrechtsorganisation und ist seit 7 Jahren Mediensprecherin der Westschweizer Sektion. Davor war sie Journalistin, unter anderem bei der Wochenzeitschrift L'Illustré und beim Lausanner Radio Acidule. Der noch amtierende Geschäftsführer Daniel Bolomé wird auf globaler Ebene weiterhin bei Amnesty International tätig sein. Im nächsten Jahr feiert die Organisation ihren 50. Geburtstag. In ihrer Medienmitteilung schreibt sie dazu: Die Arbeit von Amnesty bleibt nötiger denn je in einer Zeit, in der zahlreiche Regierungen und politische Strömungen, auch in der Schweiz, Grundrechte in Frage stellen. Nach anfänglichem Zögern hat sich der erste EU-Außenminister zur Einschränkung der Pressefreiheit in Ungarn geäußert. Der Luxemburger Jean Asselborn will die Europäische Kommission dazu drängen, gegen die Pläne der ungarischen Regierung vorzugehen. Die rechtskonservative Regierung unter Viktor Orban hat eine Verschärfung des Medienrechts beschlossen, welches vom Parlament vorletzte Nacht abgesegnet wurde. Alle Medien sollen in Zukunft von einem sogenannten Medienrat überwacht werden, der ohne parlamentarische Kontrolle Verordnungen und Vorschriften erlassen kann. Im Medienrat sitzen ausschließlich Mitglieder der regierenden rechtskonservativen Fidesz-Partei. Medien, die sich dem Rat nicht beugen wollen, werden zu saftigen Bußen verknurrt. Ab Januar übernimmt Ungarn die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Der luxemburgische Außenminister stellt die Frage, ob Ungarn überhaupt würdig sei, dieses Amt zu übernehmen. Laut seiner Meinung verstoße Ungarn gegen den Geist und die Worte der EU-Verträge. Radio Rabe hat versucht, mit Gemeinschaftsradios in Ungarn in Kontakt zu treten und sie zur aktuellen Lage zu interviewen. Offenbar wirkt aber die Einschüchterungspolitik der ungarischen Regierung bereits. Niemand wollte sich bis Redaktionsschluss zum Thema öffentlich äußern. Amerika setzt ein wichtiges Zeichen für die Abrüstung. Das START-Abkommen mit Russland wird offenbar im Senat die nötige Zweidrittelmehrheit erlangen. 67 Senatoren müssen Ja stimmen, damit der Abrüstungsvertrag ratifiziert werden kann. Nach langem Hin und Her haben sich nun genug republikanische Senatoren auf die Seite der Demokraten geschlagen und unterstützen Präsident Barack Obama. Im letzten April haben die USA und Russland ein neues Abkommen unterzeichnet, welches die Anzahl von stationierten strategischen nuklearen Sprengköpfen auf 1550 Stück reduzieren will. Russland hat verlauten lassen, falls der amerikanische Senat das START-Abkommen ratifiziere, werde es durch das russische Parlament, die Duma, ebenfalls angenommen. Wir kommen zum Wetter. Das vom Schnee verursachte Chaos auf den großen europäischen Flughäfen scheint sich langsam zu lösen. Inzwischen wird überall wieder geflogen. Allerdings ist der Flugverkehr vielerorts noch eingeschränkt und es bleibt offen, ob alle festsitzenden Reisenden rechtzeitig auf Weihnachten an ihre Bestimmungsorte gelangen. Hier in Bern bleibt es heute Nachmittag voraussichtlich trocken, möglich, dass sich kurz auch die Sonne zeigt. Die Schneefallgrenze steigt auf 1600 Meter, in den Alpentälern bläst der Föhn. Es bleibt folglich relativ warm, bei Temperaturen bis 6 Grad. Auch der morgige Donnerstag beginnt sonnig, allerdings fängt es im Lauf des Tages wieder an zu regnen. Das Thermometer sinkt leicht auf maximal 5 Grad. Die Chance auf weiße Weihnachten bleibt intakt. Übermorgen Heiligabend soll es nämlich am Nachmittag wieder schneien. Die Temperaturen in und um Bern werden höchstens noch 2 Grad sein. Am Weihnachtstag soll es stark bewölkt bleiben und zuweilen schneien. Am Stephanstag wird es dann sonniger, aber kalt.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Gestern hat der ehemalige argentinische Diktator Jorge Videla die Verantwortung für die Verbrechen, die während seiner Militärherrschaft verübt wurden, übernommen. Der 85-Jährige steht im Moment gemeinsam mit weiteren Mitangeklagten vor Gericht, wegen der Ermordung von politischen Gefangenen. Videla war von 1979 bis 1981 in Argentinien an der Macht. In Lateinamerika gelten die 70er als das dunkle Jahrzehnt. Eine Demokratie nach der anderen brach zusammen, eine Militärdiktatur nach der anderen entstand. Auch Argentinien fand damals keine Ruhe. Während dem sogenannten «Schmutzigen Krieg» verschwanden in Argentinien über 30.000 Menschen, darunter viele junge Studentinnen und Studenten, die sich gegen die argentinische Militärjunta zur Wehr gesetzt hatten. Erst Anfang des 21. Jahrhunderts wurden die Archive geöffnet und die ersten Militärs vor Gericht gestellt. Mehr dazu im Beitrag von Wilmaral und Marc Stenzler.
Etwa 5'000 Menschen wurden in der ESMA, der Mechanikerschule der argentinischen Marine, gefoltert, exekutiert oder zum Verschwinden gebracht. Die ESMA, mitten in der Hauptstadt Buenos Aires, war das größte Folterzentrum der argentinischen Militärdiktatur. Sie dauerte von 1976 bis 1983 und kostete über 30'000 Menschen das Leben.
Argentine people was afraid, terrible, because the terror was incredible, no? Everybody was.
Das argentinische Volk hatte wahnsinnig Angst. Der Terror war unglaublich. Alle hatten Angst, alle. Weil im Jahre 1977 war bekannt, dass es in der ESMA und vielen anderen Orten Folterzentren gab.
Lot of military centers, no? Of torture.
Das sagt der argentinische Anwalt Horacio Méndez Carreras. Er war Spezialbeauftragter für Menschenrechte der argentinischen Regierung. Derzeit kämpft er vor Gericht für die Verurteilung von ehemaligen Militärs, die in der ESMA Menschen zu Sklavenarbeit genötigt und spurlos verschwinden ließen.
In my case, I have one of the emblematic case, the ESMA. The case of
ich betreue einen typischen Fall, wie sie im ESMA oft passiert sind. Es geht um französische Nonnen, die spurlos verschwunden sind. Wir haben 30 Menschen wegen Folter angeklagt und wir hoffen, dass im kommenden März die Urteile gefällt werden. Im ganzen Land gibt es ähnliche Prozesse. Es wird aber sicher noch weitere 2-3 Jahre brauchen, bis diese Aufgabe abgeschlossen ist. Weil es gibt Hunderte von Militärs, die wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt sind. Es braucht viel Zeit.
Hundreds of officers that are accused because his participation. So it will take a lot of time, no?
Unter den Opfern der argentinischen Militärdiktatur waren sehr viele junge Menschen, unzählige Schüler und Studentinnen, die sich gegen das Regime zur Wehr setzten, mussten ihren Widerstand mit dem Tod bezahlen.
13, 14 years old, incredible, no?
Viele junge, sehr junge Menschen verschwanden. 14-Jährige verschwanden plötzlich von der Schule. Ein Junge im ESMA war erst 12 Jahre alt und sie ermordeten ihn. Unglaublich, nicht? In der Stadt La Plata war es noch schlimmer. Die Gewalt und Unterdrückung der Studenten an der Universität.
Über 30 Jahre später werden nun einige der verantwortlichen Militärs zur Rechenschaft gezogen. Diese Prozesse seien sehr wichtig für Argentinien, meint Horacio Méndez. Sie helfen, die Vergangenheit zu bewältigen, sie helfen aber auch, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Ohne diese Verurteilungen wäre es für die argentinische Bevölkerung unmöglich, mit dem Kapitel Militärdiktatur abzuschließen, meint Horacio Méndez.
Sie sind sehr, sehr wichtig für uns, die Zukunft zu befürchten. Ich denke, es ist unmöglich, die Page zu verändern, ohne zu condemnen. for these atrocities the man who has committed.
Zu lange hätten die ehemaligen Militärs ihre Hände in Unschuld gewaschen, sagt Horacio Mendes. Sie haben jegliche Verantwortung von sich gewiesen und von der Straflosigkeit profitiert. Und auch heute zeigten sie sich wenig kooperativ.
Unfortunately, we cannot say that they are cooperative. On the contrary,
leider sind sie alles andere als kooperativ. Sie fälschen Dokumente, sie verstecken Papiere und verschweigen Informationen. Wir wissen, dass an verschiedenen geheimen Orten wichtige Dokumente versteckt sind. Aber wir können sie nicht finden.
Erst vor einigen Jahren wurde die Amnestie für die Verantwortlichen der argentinischen Militärdiktatur aufgehoben. Dazu hat Horacio Mendes als Menschenrechtsbeauftragter der argentinischen Regierung maßgeblich beigetragen.
The most important thing is the annulation of the amnesty law that permit to arrive to the condemnation of all these people, no?
Die Aufhebung des Amnestiegesetzes war sehr wichtig. Ich glaube, in 3-4 Jahren, wenn die Prozesse abgeschlossen und die Militärs verurteilt worden sind, dann können wir uns der Zukunft stellen. Und die neue Regierung wird eine große Aufgabe abhaken können.
In 3 or 4 years, when they finished with these sentences, yes. And the new government will have another task, no? The liberados, no?
Sagt der ehemalige Menschenrechtsbeauftragte für die argentinische Regierung, Horacio Mendes Carreras.
95,6. Rabe Info.
Seit knapp 2 Wochen steht der Sieger der Wahlen an der Elfenbeinküste fest. Oder eher, er steht eben nicht fest. Die unabhängige Wahlkommission spricht den Sieg dem Oppositionskandidaten Alassane Ouattara zu. Der Verfassungsrat hingegen erklärt Präsident Laurent Gbagbo zum Sieger. Seither kam es zu Gewalt zwischen den Anhängern der beiden Kandidaten. Mehrere tausend Bewohnerinnen und Bewohner flüchteten in die Nachbarländer. Sie haben Angst vor einem Bürgerkrieg. Was sind die Hintergründe dieser Ereignisse in Elfenbeinküste? Till Förster vom Zentrum für Afrika-Studien an der Universität Basel ist Ethnologieprofessor und hatte selber lange an der Elfenbeinküste oder auf Französisch Côte d'Ivoire gelebt. Jasmin Gadola von Radio Stadtfilter hat ihm um eine Einschätzung der Lage gebeten.
Die aktuelle Lage ist sicherlich durch eine große Gefahr eines neu ausbrechenden Bürgerkrieges geprägt. Beide Seiten haben Hilfstruppen, beide Seiten haben mehr oder weniger auf ihrer Seite stehend auch Militär. Und je nachdem, wie weit die eine oder andere Seite bereit ist, zu Gewalt zu greifen, kann sie ausbrechen.
Der Bürgerkrieg von 2002 bis 2007 war ja durch eine Spaltung der Elfenbeinküste in einen Süd- und einen Nordteil gekennzeichnet. Eine Trennung, die teilweise bis heute besteht und auch die beiden Lager Ouattara und Gbagbo kennzeichnet. Warum kam es nach Ihrer Ansicht zu einer derartigen Spaltung des Landes?
Die Spaltung des Landes ist noch auf die Politik der Vorgänger, aber auch der Regierung Gbagbo selber zu Anfang geprägt. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre hat der damalige Präsident Henri Conan-Bédier versucht, seinen Gegenkandidaten, auch damals schon Alassane Ouattara, von der Teilnahme an den Wahlen dadurch auszuschließen, indem er eine Nationalitäten- und eine Bürgerschaftspolitik implementiert hat, die verlangte, dass jeder Kandidat nachweisen musste, dass bereits seine Großeltern auf ivorischem Boden geboren worden sind, was im Nordteil des Landes häufig dazu führte, dass viele Leute ihres passiven und teilweise auch ihres aktiven Wahlrechts beraubt worden sind. Durch diese Entscheidung sind aber dann auch eine Reihe von Praktiken etabliert worden, die man als, wenn man so will, ethnonationalistisch bezeichnen kann.
Seit dem Ende des Kriegs im Jahr 2007 hatten ja auch die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Côte d'Ivoire relativ friedlich zusammengelebt. Weshalb kam denn nun dieser alte Konflikt zwischen Süden und Norden wieder auf?
Also der erste Punkt ist natürlich, dass die Unterstützer von Ouattara sich um die Wahl ihres Kandidaten betrogen sehen. Dadurch, dass die unabhängige Wahlkommission dieses Ergebnis verkündet hat, dass dieses Ergebnis international anerkannt ist. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Ergebnisse zeitgleich von allen Wahlbüros an eine UN-Zentrale übermittelt worden sind, sodass es auch eine unabhängige Verifikation gibt. Daher sieht also auch die Mehrheit der Anhänger von Ouattara dies als einen Betrug an ihrer Partizipation an den politischen Ereignissen, an der Zukunft des Landes an.
Welche Rolle spielen denn in dem aktuellen Konflikt ethnische oder religiöse Zugehörigkeiten oder wo liegen die politischen Gründe für die Spannung?
Der eigentliche Grund der Auseinandersetzung ist politischer Natur. Das heißt also, es geht um Partizipation an der Macht und es geht vor allem auch darum, ob eigene, wenn man so will, patrimoniale Netzwerke befriedigt werden können oder nicht. Das betrifft also die derzeitige Regierung im besonderen Maße, weil die ursprünglich noch bis vor 3 Wochen im Amt befindliche Regierung der Nationalen Einheit direkt nach den Wahlen von Präsident Laurent Gbagbo aufgelöst worden ist und die Regierung nun mehr oder weniger ausschließlich aus eigenen Gefolgsleuten und eigenen Unterstützern zusammengesetzt ist.
Worin unterscheiden sich denn die beiden Lager Ouattara und Gbagbo inhaltlich? Also welche Politik wäre von dem Oppositionskandidaten bei einem Erfolg der Wahl zu erwarten?
Inhaltliche Unterschiede sind bei weitem nicht so wichtig wie die persönlichen. Das heißt also, es geht in erster Linie tatsächlich um einen Kandidaten, der in diesem Fall auf Seiten von Ouattara den vernachlässigten Norden versprochen hat, dass er größere Teilhabe an dem erreichen kann, was man nur gemeinhin den nationalen Kuchen nennt, also an dem Wohlstand des Landes. Das heißt also, es ist eher eine Politik, die sich unter dem Schlagwort der Inklusivität bzw. Exklusivität, je nachdem aus welcher Seite man es sieht, kennzeichnet, als eine, die durch Programme kennzeichnet. Programme spielen in der Tat nur eine untergeordnete Rolle.
Till Förster vom Zentrum für Afrika-Studien an der Universität Basel zum Konflikt in Elfenbeinküste. Er ist überzeugt, dass die Mehrheit der Bevölkerung keine militärische Auseinandersetzung wolle und sich normale Verhältnisse wünsche. Eine friedliche Lösung zwischen den beiden Lagern zu finden, sei jedoch allerdings von Tag zu Tag schwieriger, so die Einschätzung des Experten.
95,6. Rabe Info.
Das UNO-Jahr der Biodiversität neigt sich dem Ende zu. Wir haben mehrfach darüber berichtet. Im Oktober wurde an der großen UNO-Konferenz in japanischen Nagoya beschlossen, weltweit Maßnahmen gegen das Artensterben zu unternehmen. Vorgestern hat die UNO einen Weltbiodiversitätsrat ins Leben gerufen. Ähnlich wie der Weltklimarat soll dieser Regierungen laufend mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen versorgen. Soeben ist nun eine Studie erschienen, an der die Universität Bern beteiligt ist. Diese kommt zum Schluss, dass nicht alle Artenvielfalt zu begrüßen sei. Im Gegenteil, gewisse Arten sollen sogar ausgerottet werden. Und das zum Wohle der Biodiversität. Hier geht es nicht um ein Paradox, sondern um das Phänomen der biologischen Invasionen. Details im Bericht von Michael Spahr.
Wenn unser Salat von Schnecken gefressen wird, sind meistens nicht die einheimischen Schnecken am Werk, sondern die spanischen Wegschnecken. Erst seitdem wir Gemüse und Früchte in großen Massen aus Spanien importieren, wurde diese Art in den Rest von Europa gebracht. Innerhalb weniger Jahrzehnte ist sie zur häufigsten Nacktschneckenart in den meisten Ländern Europas geworden. Wenn Pflanzen oder Tiere einen neuen Lebensraum kolonisieren, sprechen wir von biologischer Invasion. Wolfgang Nentwig, Professor am Institut für Ökologie und Evolution der Universität Bern, ist Mitverfasser einer Studie, die untersucht, welchen Einfluss die eingeschleppten Arten auf unsere Wirtschaft haben.
Die Arten, die heute hier sind und Kosten verursachen, wurden vor 50 oder 80 oder 100 Jahren bereits eingeschleppt, beziehungsweise die Staaten, denen es damals wirtschaftlich gut ging, hatten die Möglichkeit und das Interesse, mit dem Rest der Welt Handel zu treiben und fremde Arten nach hier zu verbringen. Also damals reiche Staaten sind heute auch noch die reichen Staaten, haben im Durchschnitt mehr nicht einheimische Arten als ärmere Staaten und das belastet. Wir reden von einem einer Bürde der Vergangenheit, einer historischen Bürde, die Kosten und Anzahl von nicht einheimischen Arten heute erklärt.
Gerade bei Pflanzen, insbesondere Zierpflanzen, sind die Gefahren im ersten Moment, wenn sie eingeführt werden, nicht erkennbar.
Wir kennen beispielsweise den Riesenbärenklau oder das Himalaya-Springkraut. Die sind vor einigen Jahrzehnten, Riesenbärenklau vor 100 Jahren, in die Schweiz eingeführt worden, haben sich immer stärker ausgebreitet. Wir wissen seit einiger Zeit, dass diese Pflanze sehr schädlich ist, nicht nur für die Naturlebensräume, sondern auch für den Menschen selbst, weil er zu Verbrennungen an der Haut führt, relativ schwierig zu entfernen ist. Und insofern ist das ein gutes Beispiel. Die damalige Situation erklärt das heutige Vorkommen.
Biologische Invasionen finden trotzdem, dass ihre Folgen heute bekannt sind, immer häufiger statt. Der Ökologe Wolfgang Nentwig führt aus:
Es gelangen nach wie vor immer neue Arten nach Europa. Die, die wir haben, die haben wir. Und es kommen neue hinzu. Das heißt, die Anzahl der etablierten, nicht einheimischen Arten steigt kontinuierlich. Das hängt mit der Globalisierung zusammen, ein Prozess, der nach wie vor immer noch stärker wird, immer noch mehr wächst. Die Schäden, die diese Arten verursachen, mit dieser langen historischen Wurzel, die wir in unserer Publikation betont haben, diese Schäden werden also auch in Zukunft stärker zunehmen. Mit anderen Worten, wir werden mehr Arten haben, mehr Schäden und mehr Kosten.
Die Verbreitung von invasiven Arten kann laut Wolfgang Nentwig gestoppt werden durch Prävention. Zum Beispiel müssen Grenzkontrollen in Europa sorgfältiger durchgeführt werden. Gleichzeitig müssen sich die Behörden aber auch um die herrschenden Zustände kümmern.
Kommunikation ist wichtig. Darüber informieren, welche Schäden diese Arten anrichten und dass es sinnvoll ist, sie Schäden zu reduzieren, Arten zu beseitigen und dann auch ganz konkret Programme durchführen, damit diese Arten wieder verschwinden. Bei Pflanzen, die nur lokal vorkommen, kann man die Bestände beseitigen. Bei größeren Tieren, Vögeln, Säugetieren, ist es möglich, diese zu fangen und zu töten. Und das muss man ins Auge fassen, das kann man durchführen. Diese Aktionen müssen natürlich im gesamten Gebiet, in der diese unerwünschte Art vorkommt, koordiniert sein. Also vieles muss man aus Schweizer Sicht mit den Nachbarländern koordinieren, aber das ist machbar. Es fehlt eigentlich nur am politischen Willen.
Gerade weil es so lange geht, bis die Auswirkungen der biologischen Invasionen gespürt werden, ist es schwierig für die Politik, kurzfristig damit zu punkten. Der Ökologe ist froh, dass das Thema Artenvielfalt dank dem UNO-Jahr der Biodiversität mehr Aufmerksamkeit erhalten hat. Aber für ihn ist ebenso klar, dass die Diskussion unbedingt weitergehen muss.
Naturschutz nimmt sich also auch der nicht einheimischen Arten an, und zwar in dem Sinn, dass diese reduziert werden müssen, um die Einheimischen zu fördern. Diese Situation und Sicht der Dinge, die muss man sehr stark vermitteln. Mein Gefühl ist, dass das in den nächsten Jahren uns noch intensiv beschäftigt, aber diese Informationen sind vermittelbar.
Sagt Wolfgang Nentwig, Professor am Institut für Ökologie und Evolution der Universität Bern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, 22. Dezember. In der Redaktion waren Wilma Rall, Michael Spahr, Marc Stenzler und Schein Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe und auch die letzte Ausgabe in diesem Jahr hören Sie morgen um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.